als ich so 11 oder 12 Jahre alt war, da wurde bei uns in der Schule eine Anti-Raucher-Kampagne gezeigt. Und zwar wurde in einem Videoclip Menschen gezeigt, die rauchten. Und plötzlich wurde die Haut der Menschen außen immer schmutziger und immer verklebter. Eine schwarze Masse zog sich über die ganze Haut. Es wurde immer ekliger und nach einer Weile sahen diese Raucher aus wie irgendwelche Monster, so entstellt und schrecklich. Und die Pointe lautete in etwa so: Was würdest du tun, wenn du äußerlich so aussehen würdest wie innerlich? Also, wenn die äußerlich sichtbare Haut denselben Schaden nehmen würde, wie die Lunge im Inneren oder die Gefäße, würdest du dann noch rauchen? So diese Aussage dieser Anti-Raucher-Kampagne. Dieses Video ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Es hatte diesen Schockmoment. Diesen Augenblick, in dem einem ganz neu bewusst wurde, was man eigentlich schon weiß. Ja, wir wissen, Rauchen ist ungesund, ist schädlich. Aber in dieser Kampagne haben sie es geschafft, das einem ganz neu vor Augen zu führen. Wie klar, wie deutlich das ist. Als ich mich auf die Predigt heute Morgen vorbereitet habe, da musste ich an diese Aussage denken, an diesen Videoclip. Und ich fragte mich, wie wäre es denn, wenn äußerlich sichtbar wäre, wie es uns geistlich geht? Wenn nicht der Zustand unserer Lunge, sondern der Zustand unserer Seele äußerlich sichtbar wäre. Ist euch schon mal aufgefallen, wie der Apostel Johannes seinen dritten Brief an einen gewissen Gaius beginnt? Er wünscht ihm, dass es seinem Körper so gut gehen solle wie seiner Seele. Also, dass er leiblich ebenso gesund sein möge, wie er geistlich gesund ist. Stellt euch einmal vor, es erginge eurem Körper heute Morgen so wie eurer Seele. Wie würdet ihr aussehen? Stellt euch einmal vor, jeder Zornausbruch der vergangenen Woche hinterlässt eine Narbe in deinem Gesicht. Und jedes schlechte Wort über andere, jede Lästerung bringt einen Ausschlag hervor. Und jede Trägheit und Faulheit gibt Beulen, Ungeduld und Unversöhnung, lassen die Haare ausfallen und Lügen bringen Herpes auf deine Lippen. Kein schöner Gedanke, oder? Gott hat es so eingerichtet, dass unser geistlicher Zustand nicht auf die gleiche Weise sichtbar ist wie unser leiblicher Zustand. Und das ist auch gut so. Doch die Schrift ruft uns dennoch dazu auf, unsere geistliche Gesundheit, den Zustand unserer Seele, die Reinheit unserer Seele, noch gewissenhafter zu überprüfen als den Zustand unseres Körpers. Wir sollen beides nicht vernachlässigen. Aber die Bibel legt eine klare Betonung auf den Zustand unserer Seele. Wir sollten mehr Acht geben auf Makel unserer Seele als auf die Falten oder Pickel auf der Haut. Wir sollten uns mehr dafür einsetzen, an innerer Schönheit und Reinheit zu gewinnen, als dafür, wie durchtrainiert oder wie gesund wir aussehen. Als Gemeinde, als Geschwister untereinander, das sollte unser liebevolles Anliegen sein. Geht es meinem Bruder? Geht es meiner Schwester geistlich gut? Wie sieht deine Seele heute Morgen aus? Wie ist es dir in dieser Woche geistlich ergangen? Beschäftigt dich diese Frage, wenn du in den Gottesdienst kommst? Ich denke, das sollte es. Und ich weiß selbst, dass es nicht immer leicht ist, sich diese Frage zu stellen. Doch ich denke, es sollte. Es sollte uns beschäftigen, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen. Wie geht es meiner Seele? Und wie geht es der Seele meiner Geschwister? In unserer Reihe durch das Johannesevangelium befinden wir uns in Johannes 17, das große Gebetskapitel, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und wir haben bereits uns angeschaut, was Jesus in Bezug auf sich selbst in den ersten Versen betet. Der größere Teil des Gebets verwendet Jesus jedoch dafür, um für die Seinen zu beten. Für die, die glauben, für seine Jünger. Was betet Jesus für die Seinen? In der letzten Predigt aus der Reihe haben wir die erste Bitte Jesu betrachtet. Bewahrung. Jesus betet für die Seinen um Bewahrung. Und heute schauen wir uns die zweite Bitte Jesu für die Seinen an. Und das ist Heiligung. Heiligung. Jesus betet um Heiligung für die Seinen. Wir lesen Johannes Kapitel 17, die Verse 17 bis 19. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Heilige sie. Nachdem Jesus um Bewahrung der Seinen bittet, ist das nächste Anliegen Jesu: Vater, heilige sie in der Wahrheit. Wisst ihr, Bewahrung der Gläubigen und Heiligung gehören zusammen. Jesus betet für die, die bewahrt werden sollen, auch immer, dass sie geheiligt werden sollen. In Gottes Weisheit gehört das zusammen. Es geht miteinander einher. Das eine bleibt niemals ohne das andere. Und jeder, der Bewahrung und Heiligung auseinanderreißen will, der verlässt die Lehre der Bibel. Es sagte mal ein Mann zu einem reformierten Christen: Wenn ich eure Lehre glaubte und sicher wäre, dass ich als ein bekehrter Mensch nicht mehr verloren gehen kann, so würde ich die Sünde voll und ganz genießen. Und der Reformierte, er antwortete ganz ruhig: Und wie viel Sünde, meinst du, würdest du tun müssen, um als ein wahrer Christ vollständig glücklich zu sein? Wie viel Sünde müssten wir denn tun, um als wahre Christen glücklich zu sein? Wie könnte denn ein wahrer Christ noch in der Sünde leben wollen, von deren Herrschaft Christus ihn freigemacht hat? Das ist ein Widerspruch. Paulus sagt, es ist unmöglich. Völlig unmöglich. Nein, Jesus betete, der Vater möge die Seinen mit überfließender Freude bewahren. Mit der Freude, die Christus selbst hat. Und darum kommt er hier ganz natürlich zu dieser Bitte: Heilige sie. Die Freude, mit der Gott die Seinen bewahrt, ist verbunden mit Heiligung. Ein wahrer Christ weiß, dass nicht die Sünde, sondern die Heiligung das einzige Mittel anhaltender Freude ist. Und darum betet Jesus zum Vater: Heilige sie in der Wahrheit. Hier sehen wir als erstes, Gott selbst heiligt. Das Thema Heiligung durchzieht die ganze Schrift. Heiligen bedeutet im Hebräischen wörtlich so viel wie etwas abtrennen, abschneiden und beiseite stellen. Im Alten Testament wird ganz häufig erwähnt, wie Menschen oder auch Gegenstände abgesondert wurden von einem normalen, alltäglichen Gebrauch. Und sie wurden geweiht für den Dienst an Gott. Zum Beispiel in der Stiftshütte oder für den Gebrauch im Tempel. Schafe wurden aus der Herde abgesondert und als Opfergabe geheiligt für den Dienst an Gott. Oder die Leviten wurden aus allen Stämmen Israels abgesondert und geheiligt, damit sie sich ganz für den Dienst im Tempel und dem Gottesdienst widmen können. Doch die Hauptbedeutung in der Bibel ist nicht nur eine äußere Abtrennung, eine äußere Absonderung, sondern eine Absonderung, eine Trennung von der Sünde und der weltlichen Gesinnung. Heiligung bedeutet diese Abtrennung, dass das, was an sündiger Begierde, an sündigem weltlichen Wesen in meinem Leben ist, dass das immer mehr getrennt wird, abgeschnitten wird. Geheiligt bedeutet geweiht und hingegeben für ein Leben in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Und das erfordert eine Trennung von der Welt. Im Alten Testament gibt es ganz viele Vorschriften, wie sich zum Beispiel die Priester reinigen und heiligen mussten, damit sie den Dienst im Tempel verrichten konnten. Ein Priester musste sich in besonderer Weise anziehen, er musste sich in besonderer Weise waschen, er musste sich von gewissen Dingen fernhalten, damit er nicht verunreinigt ist und dem lebendigen Gott begegnen darf und dienen darf. Doch wirklich heiligen, das wird schon im Alten Testament deutlich, können nicht irgendwelche Praktiken oder Waschungen in sich selbst, sondern es ist Gott, der heiligen muss. Gott ist heilig. Und das bedeutet, Gott ist völlig abgesondert von allem Bösen. In ihm ist überhaupt keine Finsternis, kein Wechsel von Licht und Schatten. In ihm ist überhaupt kein Anreiz zur Sünde, nichts Böses, auch nicht ein Hauch. Er ist der Inbegriff von Heiligkeit, von Reinheit, von Vollkommenheit. Nun, bei uns Menschen ist es nicht so. Kein Mensch ist an und für sich heilig. Wenn ein Kind geboren ist und den ersten Schrei tätigt, ist es schon nicht mehr heilig. Kein Mensch kann sich auch nur durch irgendwelche gewisse Handlungen oder Anstrengungen selbst heiligen. In dem Menschen ist keine Quelle der Heiligung. Es ist vollkommen unmöglich. Die Sünde scheidet uns von dem heiligen Gott. Sünde ist in dem Menschen. Und wenn Heiligung bedeutet eine Trennung von Sünde, dann ist der Mensch unfähig zur Heiligung. Heiligung, Heiligkeit geht allein von Gott aus. Vom Menschen geht keine Heiligkeit aus. Das einzige Wesen, das vollkommen heilig ist, ist Gott. Und dieser heilige Gott hat aber nun einen Weg gefunden, einen Weg gebahnt, unheilige, sündige, untaugliche Menschen in seine heilige Gegenwart zu stellen. Menschen für sich abzusondern, abzusondern von dieser Welt, von der Herrschaft der Sünde und sie zu einem heiligen Zweck zu gebrauchen. Heiligung ist eines der größten Privilegien eines Christen. Und es ist zugleich das größte Geheimnis, gehört zu den größten Wundern der Gegenwart. Wenn ein Mensch in die heilige Gegenwart Gottes treten darf. Wie ist es möglich, dass ein heiliger Gott Gemeinschaft mit Sündern haben kann? Nun, Darum betet Jesus hier zu Recht zum Vater. Heilige See. Er ermahnt nicht seine Jünger, heiligt euch, sondern er betet zuerst zum Vater, heilige See. In Vers 11, da betet er, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen und nun hier, Vater, heilige sie in Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Der allein heilige Gott ist es, der heiligt. Der Mensch von der Welt abgesondert, der den Menschen von der Welt absondern kann und in seine heilige Gegenwart stellt. Den Pharisäern zu Jesu Zeit, die so sehr auf das Äußere, auf die äußere Reinheit schauten, auf all diese Handlungen und Praktiken, den sagt Jesus in Matthäus 23, wisst ihr nicht, dass das Gold an sich nicht heilig ist, sondern die Gegenwart Gottes im Tempel das Gold heiligt? Und wisst ihr nicht, dass die Gabe an sich nicht heilig ist, sondern der Altar Gottes es ist, der heiligt? Versteht ihr nicht, dass die Heiligung nicht von dem Menschen, vom Natürlichen ausgeht, sondern von Gott ausgehen muss? Es ist das Wirken Gottes selbst, das Christen zu Heiligen macht. Und alle wahren Christen gehören nicht mehr zur Welt, sondern in das Reich Gottes und sind deswegen Heilige, die Gemeinschaft haben dürfen mit Gott, die eintreten dürfen in seine Gegenwart. Auch wenn sie natürlich äußerlich noch in dieser Welt leben, sind sie doch geistlich abgesondert von der verderblichen Herrschaft der Sünde, von der Gesinnung dieser Welt. Ja, in diesem Gebet zuvor bestätigt Jesus auch, sie sind nicht mehr von der Welt. Heiligung ist ein Werk Gottes, des einzig wahren dreieinigen Gottes. Der Vater hat in seinem Ratschluss Menschen erwählt und zur Heiligung bestimmt. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um die Bedingung der Heiligung zu erfüllen. Ja, er selbst hat diesen Maßstab vollkommen erfüllt, ein vollkommen heiliges Leben geführt, als einziger Mensch. Und er hat die Schulden der Sünde bezahlt. Jede Heiligkeit eines wahren Christen ist die Frucht von Jesu Werk, von seinem Leben und seinem Tod. Und darum heißt es hier in Vers 19, da sagt Jesus, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Jesus lebte ein vollkommen heiliges Leben. Der einzige Mensch, der sich selbst heiligen konnte, der also die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott verdiente, weil er das Gebot Gottes vollkommen erfüllte, ein tadelloses Leben im Angesicht Gottes führte. Doch er heiligte sich nicht nur in einem geheiligten Leben, er heiligte sich auch als ein stellvertretendes Opfer für Sünden. Petrus nennt ihn ein Lamm ohne Flecken und Tadel. Ein sündloses Opferlamm. Jesus heiligte sich selbst als ein stellvertretendes Opfer für Sünden. Er starb für alle, die der Vater zur Heiligung erwählt hatte. Er heiligte sich wie ein Opferlamm, das auf dem Altar geschlachtet wird. Und durch diesen Opfertod Jesu wird die Gemeinde in den Raum der Heiligung, der Heiligkeit gestellt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Jesus ist nicht nur zur Vergebung unserer Sünden gestorben. Er hat sich selbst geheiligt, damit wir Geheiligte seien in Wahrheit. Damit Christen lernen, einen heiligen Wandel zu führen. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Der Heilige Geist wirkt nun in den Gläubigen, so dass das Leben der Christen ihrer Stellung als Heilige immer mehr entspricht. Also der Geist wendet das an, was Christus für uns getan hat. Wir sehen also, Gott ist derjenige, der Heiligung wirkt. Heiligung geht von Gott aus. Aber Gott gebraucht Mittel. Und in der Heiligung ist der Mensch nicht passiv. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann beschreibt die Bibel das wie eine Totenauferweckung. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden, doch nun seid ihr mit Christus lebendig gemacht worden. Totenauferweckung. Der Wechsel von Unglaube zu Glaube, von einem Feind Gottes zu einem Kind Gottes, ist ein Werk Gottes ganz allein. Da ist der Mensch vollkommen passiv, vollkommen untätig. Martin Luther wurde einmal gefragt, welchen Teil der Mensch bei der Rechtfertigung denn beitrage? Und Luther sagte, der Mensch trägt bei das sündige Material, an dem Gott allein wirkt. Der Mensch trägt allein die Masse bei, die Gott bearbeiten muss. Bei der Heiligung ist auch Gott derjenige, der wirkt. Er ist der Autor der Heiligung. Aber diesmal doch so, dass er den Menschen befähigt und aktiv sein lässt. Stell dir immer vor, du leidest an einer schweren Lungenerkrankung. Und niemand kann dir helfen. Selbst Spezialkliniken sind völlig ratlos. Keine Medikamente schlagen an. Eine Operation hat auch nicht gefruchtet. Man kann nicht herausfinden, woran es liegt, und es gibt keine Hilfe. Deine Werte werden immer schlechter, bis du schließlich stirbst. Und nun ist da aber ein Arzt, der verspricht, dass er dich lebendig machen kann und heilen kann. Und tatsächlich, er schafft es, dich noch obwohl du tot warst, wieder zu beleben. Durch ein Wunder kannst du plötzlich wieder fühlen, riechen, schmecken, sehen. Dein Herz schlägt wieder. Aber du bist noch sehr schwach und das Atmen fällt dir schwer. Nun, dieser Arzt, er gibt dir eine besondere Medizin, die du täglich einnehmen sollst. Und er erklärt, dass du jeden Tag an die frische Luft gehen solltest und unbedingt mit dem Rauchen aufhören musst. Und nach einem Jahr geht es dir bereits wesentlich besser. Du kannst besser atmen, du kannst gehen, du kannst sogar Sport machen. Und nun fragt dich jemand, wie bist du gesund geworden? Wäre es da nicht sehr dreist und gelogen, wenn du sagtest, ich habe mich selbst geheilt? Denn ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich bin täglich an die frische Luft gegangen und ich habe gehorsam meine Medizin genommen. Nein, es war doch vielmehr der Arzt, der durch seine Medizin und durch seine Anweisungen geheilt hat, gesund gemacht hat, da wo niemand anders helfen konnte. Heiligung ist der Prozess, in dem das neue geistliche Leben in uns fest und stark wird. In dem der Gläubige geistlich gesund wird. Und es ist Gott, der die Heiligung wirkt. Jeder Schritt der Abkehr von Sünde, jeder Fortschritt in Reinheit und Gerechtigkeit, es ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Wirken. Aber anders als bei der Rechtfertigung, wirkt Gott bei der Heiligung so, dass er uns Menschen aktiviert. Dass er uns aktiv sein lässt. Dass er uns Mittel an die Hand gibt, die wir gebrauchen sollen. Er gibt uns die Medizin, damit wir gesund werden. Und darum gibt es so viele Aufforderungen im Neuen Testament. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand Gott sehen wird. Eine Aufforderung an uns Menschen, die wir ernst nehmen müssen. Seid heilig in eurem ganzen Wandel, wie Gott selbst heilig ist. Reinigt euch, damit ihr ein geheiligtes Gefäß zur Ehre seid. Das Neue Testament ist voll von Aufforderungen zur Reinheit, zur Heiligung. Nicht, weil wir Menschen es in eigener Kraft wirken könnten. Dass es die Aufforderung ist, in uns selbst eine Heiligung hervorzubringen, die wir dann irgendwann vor Gott aufzeigen können. Nein, das Neue Testament ist voll mit diesen Aufforderungen als die Anweisungen unseres guten Arztes, wie er uns heilt. Jagt der Heiligung nach. Gott ist es, der heiligt, doch er hat bestimmt, er hat auch Mittel bestimmt, die wir gebrauchen sollen, durch die er uns heiligt. Und das ist unser zweiter Punkt. Gott heiligt durch die Wahrheit der Schrift. Jesus betet, heilige sie durch die Wahrheit. Und dann erklärt er, dein Wort ist die Wahrheit. Das Mittel der Heiligung ist die Wahrheit des Wortes Gottes, ist die Bibel. Jesus gibt hier eine sehr klare Definition von Wahrheit. Wahrheit in dieser Absolutheit ist in dieser Welt nur zu finden im Wort Gottes der Bibel. Und das Mittel, welches diese Welt gebraucht, um sich wohl oder besser oder stärker zu fühlen, ist eben gerade nicht die Wahrheit, sondern die Lüge. Das mit Abstand erschreckendste, furchteinflößendste, das beängstigende, dem diese Welt gegenübersteht, sind nicht Naturkatastrophen oder Krankheiten oder Epidemien, auch nicht Gewalt und Krieg und Terror und Angst. Das Schrecklichste, vor dem diese Welt steht, ist der heilige Gott. Ein Prediger sagte es einmal so, unser größtes Problem ist, dass Gott gut ist, denn wir sind es nicht. Ein heiliger Gott ist die größte Bedrohung eines Sünders. Und deswegen heißt es im Hebräerbrief, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Furchtbar. Wir haben einen heiligen Gott. Und darum kennt diese Welt kein anderes Heilmittel in diesem Leben als die Lüge. Das ist es, was Paulus am Anfang vom Römerbrief erklärt. Der Sünder, er will dem heiligen Gott nicht begegnen, er will ihn nicht verehren, deswegen verwandelt er die Wahrheit in Lüge. Er drückt die Offenbarung des heiligen Gottes, sein Gesetz, sein Wort, er drückt es nieder und tröstet sich mit der Vorstellung einer unpersönlichen Kraft oder eines zufälligen Daseins des Lebens, ohne Moral, ohne Verantwortung, ohne Sinn, sodass jeder seine Sünde genießen kann. Heiligung, das heißt also die Absonderung von Sünde und von der gottlosen Gesinnung, braucht Wahrheit. Wahrheit ist das Mittel. Jede Wahrheit in dieser Welt, egal ob in Geographie und Biologie, in Astronomie, in Mathematik, Physik, Geschichte oder Anthropologie, die Lehre über den Menschen, jede Wahrheit weist auf Gott hin. Alles, was wahr ist, weist auf Gott hin. Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Denn jede wirkliche Tatsache, jeder Fakt in dieser Welt, alles, was du mit Sicherheit herausfinden kannst, als Wahrheit und nicht von den Menschen in Lüge verkehrt wird, es stellt uns vor den lebendigen Gott. Wenn du die Wunder der Natur siehst, die Weite der Sterne, das Wesen des Menschen, alles, was wahr ist, weist auf Gott hin und stellt dich vor den lebendigen Gott. Und in Gottes Barmherzigkeit hat Gott uns aber alles, was wir zur Heiligung und zum Wachstum im Glauben benötigen, in ein Buch gesammelt. In einem Buch, dem Wort Gottes, der Bibel.
Hier finden wir alles, was wir benötigen, um in Heiligung zu wachsen. Jesus macht uns hier übrigens etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich. Der Zweck der Wahrheit ist nicht Weisheit, sondern Heiligung. Anders gesagt, wenn das, was du als Wahrheit erkannt hast, nicht dazu führt, dass du ein geheiligteres Leben führst, in Abgrenzung von Sünde und in Hinwendung zu Gott, dann ist dein Wissen nutzlos. Wenn du Tierdokus liebst oder dich in der Botanik vertiefst und es dich nicht dazu anspornt, den Gott, der die Vögel versorgt und die Blumen kleidet, mehr zu vertrauen, dann ist es nutzlos. Oder wenn du die Geschichtsbücher über die antiken Völker durchwälzt, es dich aber nicht zu einer größeren Ehrfurcht und Anbetung Gottes führt, vor dem die Nationen wie ein Tropfen am Eimer sind, der die Gewaltigen vom Thron stürzt, dessen Herrschaft ewig ist, dann ist dein Wissen dieser Wahrheit nutzlos, fruchtlos. Der Zweck von Wahrheit ist Heiligung. Die Bibel ist die klare Form der Wahrheit. In der Bibel lehrt Gott uns die Wahrheit. Die Wahrheit über den heiligen Gott selbst. Hier offenbart er sein heiliges Wesen. Er stellt uns dar, was ist Gerechtigkeit, was ist gut, was ist richtig, was ist rein, was ist heilig. Hier offenbart er sich selbst durch den Heiligen Geist, den Johannes den Geist der Wahrheit nennt. Und hier lehrt Gott auch, was verkehrt ist, was Sünde ist, was uns von dem lebendigen Gott trennt, was Schuld bedeutet, was unsere Verantwortung ist als Menschen. Er lehrt uns ja die Wahrheit über das Wesen von uns Menschen, dass wir nicht gut, heilig und gerecht in uns selbst sind, sondern völlig verdorben, von Anfang an. Aber hier lehrt uns die Bibel auch den Sinn des Lebens. Unsere Zukunft, unsere Verantwortung vor unserem Schöpfer. Die Wahrheit über den Ursprung der Welt, über das letzte Gericht. Und er überführt uns Menschen von unserer Schuld. Ich habe vorhin gesagt, es ist gut, dass unsere Sünden nicht äußerlich sichtbar sind. Doch hier in der Bibel durch das Studium der Schrift offenbart Gott dir deine Sünde. Zeigt Gott dir deinen Makel. Hier wirst du enttarnt. Aber die Bibel, sie lehrt uns auch den Heilsweg Gottes. Wie der heilige Gott es schafft, durch Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz, Sünder zu heiligen und sie in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und die Wahrheit der Bibel lehrt uns, sie unterweist uns, wie wir nun in Heiligung wachsen können. Wie unser ganzes Leben davon geprägt sein kann, von der Wahrheit Gottes. Die Wahrheit des Wortes Gottes hat eine völlig umfassende Wirkung. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt mittlerweile digitale Brillen. Also eine Brille, die man sich aufsetzen kann und man kann ganz normal durch das Glas hindurchschauen und sieht die ganze Umwelt so, wie sie ist. Aber hinzu kommt noch, neben dieser Realität gibt es noch digitale Informationen, die einfach mit auf das Brillenglas projiziert werden. Und es kommt einem so vor, als wäre es direkt unmittelbar auch vor dir. Stell dir mal vor, du hättest so eine Brille auf und du kannst Realität nicht mehr von Fiktion unterscheiden. Stell dir mal vor, du traust dich nicht mehr in dein Haus, weil du denkst, ein großer Löwe steht davor und du weißt nicht, ist der Löwe real oder nicht. Oder du willst über eine Brücke gehen, bis du merkst, diese Brücke gibt es eigentlich gar nicht. Es war nur eine Projektion. und du stehst im Wasser. So ist die Lüge der Menschen. Es ist nicht nur etwas, was einen kleinen Bereich betrifft, sondern unsere gesamte Sicht. Die Lüge der Menschen, die Lüge dieser Welt, sie betrügt dein ganzes Weltbild. Alles, was du siehst. Deine Sicht auf alle Dinge. Und die Bibel, sie hilft uns nun, die Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Sie hilft uns, klar zu sehen, was ist wahr und was ist Fiktion. Und wir sollen klar sehen. Paulus schreibt den Korinthern, dass der natürliche Mensch, der sündige Mensch in dieser Welt, er kann überhaupt nichts vom Geist Gottes wahrnehmen. Aber der geistliche Mensch, der Christ, er darf alles erkennen, weil er geistlich beurteilen kann. Weil er lernt, geistlich zu sehen. Und das bedeutet Heiligung. Zu verstehen, was ist Wahrheit. Und dem zufolge richtig zu wandeln. Richtig zu gehen. Wandeln in Gemeinschaft mit Gott. Indem wir täglich die Bibel lesen, uns beschäftigen mit der Wahrheit über Gott, über uns Menschen, über Gut und Böse, über das Leben, über diese Welt, wird unsere Gesinnung erneuert. Unsere Sicht klar. Sodass wir richtig sehen und sicher gehen können. Wisst ihr, wir empfehlen nicht, die Bibel täglich zu lesen, damit ihr irgendwann einen Bibelquiz gewinnen könnt oder um einfach viele Informationen der Bibel zu kennen. Es geht nicht um Allgemeinbildung. Es geht nicht darum, irgendwie einen höheren Status an Wissen zu erlangen. Es geht darum, ein geheiligtes Leben zu führen. Sehnst du dich nach einem geheiligten Leben, dann setz dich der Wahrheit der Schrift aus. Die Bibel ist das gottgegebene Mittel, um dich zu heiligen, also dich von der Sünde zu trennen und mit Gott zu verbinden. Jedes Mal, wenn du einer Sünde nachgibst, egal ob du lügst oder ob du stiehlst, ob du unreine Gedanken nachgehst oder in der Tat die Ehe brichst, egal welche Sünde du begehst, es ist immer und ausnahmslos Betrug. Sünde ist immer Betrug. Seit der ersten Sünde im Garten Eden bis zur letzten Sünde vor der Wiederkunft Christi, Sünde ist immer die Verkehrung der Wahrheit Gottes. Die Schlange im Garten Eden, wie verführte sie Eva zur Sünde? Durch Betrug. Wenn du von dieser Frucht isst, keineswegs wirst du sterben, sondern du wirst sein wie Gott. Sünde ist immer ein falsches Versprechen, eine falsche Hoffnung, eine falsche Illusion. Jedes Mal, wenn du oder ich einer Sünde nachgehen, lassen wir uns betrügen. Betrügen von einer Lüge. Dass uns diese Sünde mehr Freude verschafft, mehr Hilfe gibt, als in Heiligung zu wandeln. Die Schlange sagte zu Eva, hat Gott wirklich gesagt? Das höchste Mittel zur Heiligung ist die Gewissheit, ja, Gott hat gesagt und ich vertraue, dass das gut ist. Unser Mittel zur Heiligung ist die Wahrheit. und unsere Gewissheit der Wahrheit ist die Schrift. Darum ist es so wichtig, dass wir die Schrift kennen. Dass wir davon geprägt werden. Sünde ist immer Betrug. Immer. Heiligung heißt zunehmend, den Betrug der Sünde durch die Wahrheit Gottes zu erkennen. Jesus betet für die seinen Vater, heilige sie in der Wahrheit. Das heißt, sondere sie ab von der Sünde, von dem Betrug der Sünde, von der Gemeinschaft der Sünder, indem du sie reiner machst, mehr geistlich gesinnt und dir ähnlicher. Lass sie erkennen, die Wahrheit. Und das ihren Lebenswandel bestimmen. Wenn du die heiligende Wirkung der Bibel noch nicht erfahren hast, empfehle ich dir, treffe heute einen Entschluss. Treffe heute einen Entschluss, deine Bibel wirklich täglich und beständig zu lesen. Das ist die frische Luft, die wir brauchen. Die frische Luft der Wahrheit Gottes. Eine der größten Hilfen für ein regelmäßiges Bibelstudium ist ein Bibelleseplan. Die Kunstmanns waren so nett und haben hier einen Bibelleseplan einmal ausgedruckt. Ein paar Exemplare finden sich hinten dort auf dem Technikerpult. 2 Kapitel am Tag. In 2 Jahren bist du die ganze Bibel durch. Es gibt auch digital im internen Bereich unserer Internetseite zum Download. Befasst euch, beschäftigt euch mit der Bibel. Und zwar nicht nur, um die Bibel gelesen zu haben, sondern so, dass diese Wahrheit euer Weltbild prägt, eure Sicht. Macht euch mal Gedanken darüber, was lehrt mich dieses Kapitel über das Wesen des Menschen? Welche Sünde zeigt es auf? Inwiefern motiviert es mich, der Wahrheit Gottes in Heiligung nachzugehen? Wir haben hier sogar viele praktische Beispiele, biografische Erzählungen, geschichtliche Erzählungen, die uns alle darauf hinweisen, es lohnt sich, Gott mit Gott in Heiligung zu wandeln. Die Geschichtsbücher der Bibel, sind sie nicht ein großer Beweis dafür, dass Sünde Betrug ist? Heilige sie in der Wahrheit. Übrigens auch, wenn Geschwister gemeinsam einen Bibelleseplan haben. Einige junge Männer unter uns haben dieses Jahr hier angefangen mit diesem Bibelleseplan. Es hilft auch, sich zu unterhalten. Wie verstehst du diesen Text? Oder ein Zeugnis zu geben. Mensch, dieser Vers, er hat mich ermutigt, nun in dieser Weise voranzugehen. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde zusammenkommen können am Sonntag oder am Mittwoch oder wann auch immer wir uns treffen und die Bibel uns dazu leitet, auf die Seele des anderen zu achten. Auf die Gesundheit der Seele. Lass dies ein Jahr sein, in dem Gott dich durch sein Wort heiligt und die Wahrheit über die Lüge triumphiert. Lass die Wahrheit der Bibel dein Weltbild prägen. Und unser letzter Punkt, Gott heiligt zum Dienst in der Welt. Heiligung ist zuerst auf Gott bezogen. Das bedeutet, wir dürfen eintreten in die Gemeinschaft mit Gott. Und darum hat Heiligung in Ewigkeit Bedeutung. Es ist der höchste Zweck. Gemeinschaft mit Gott. Doch in dieser Welt hat Gott es so vorgesehen, dass er uns sogar noch zusätzlich damit ehrt, dass er uns zu einem zu heiligen Zweck gebraucht. So wie Gefäße im Tempel gebraucht wurden für den Gottesdienst, so beschreibt uns die Schrift, dass Gott Christen gebraucht in dieser Welt zu einem heiligen Zweck, zu einem heiligen Auftrag, zu einer Sendung. Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Als Christen, als Gemeinde haben wir den Auftrag, aufzufallen. Jesus bezeichnet es manchmal als Licht, das nicht verborgen bleiben darf. Die Heiligung der Christen durch die Wahrheit Gottes soll die Lüge in dieser Welt aufdecken, soll die Dunkelheit aufzeigen und den Weg beleuchten zum heiligen Gott. Christen haben ein anderes Weltbild, eine andere Gesinnung, eine andere Haltung, eine andere Beziehung zur Sünde, eine andere Sicht auf Lebenserfüllung und Lebenssinn. Fällt deine Heiligung in dieser Welt auf? Fällt es auf? Bist du und gibst du ein Zeugnis von deiner lebendigen Hoffnung, die in dir ist? Eine Hoffnung, die wahr ist und keine Illusion. Die einzige Medizin, die wirklich gesund machen kann. Ich hörte mal von einem jungen Mann aus einem christlichen Elternhaus, der in den Militärdienst berufen wurde. Und er hatte große Sorge, was denn geschehen würde, wie er dort unter den Soldaten, wie er dort ankommen würde. Er hatte Angst vor Spott und nach dem Grundwehrdienst kam er zurück und Freunde und Bekannte fragten ihn, wie es ihm ergangen ist. Und er sagte, sehr gut, ich hatte gute Gemeinschaft. Keiner hat mitbekommen, dass ich Christ bin. Fällst du auf? Leuchtest du in dieser Welt? Heiligung ist das, was leuchtet in dieser Welt. Jesus fiel auf in seiner Zeit, nicht durch sein Aussehen, nicht durch seine Kleidung, auch nicht in erster Linie durch seine Wunder, sondern durch seine Heiligkeit. Das war es, was die Selbstgerechten ärgerte und wovor sich die Sünder fürchteten. Jesu Heiligkeit. Aber er zeugte auch von einer Gnade, die solche, die mühselig und beladen waren, fesselte. Von einer Gnade, von einer Botschaft von Rettung, von einem wahren Weg zum heiligen Gott für jeden, der seine Sünde bekennt und sich ihm anvertraut. Zu Pilatus sagt Jesus in Johannes 18, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus, er wendet sich ab und fragt, was ist Wahrheit? Als Christen, als gerechtfertigte Sünder, sind wir nicht gesandt wie Jesus, um stellvertretend für Schuld zu sterben. Das könnten wir nicht. Aber wir sind gesandt, so wie Jesus, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und zwar mit deinem ganzen Leben. Wir sind in diese Welt gesandt, eine Welt voller Lüge. Eine Welt, die Wahrheit hasst und verdreht in allen Lebensbereichen. Wir sind gesandt in diese Welt, von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, die Welt ist der Zweck, nicht der Ursprung unserer Sendung. Sie ist der Arbeitsplatz, nicht unser Zuhause. Ja, wir haben es schon oft beklagt, in dieser Zeit auch einige Gemeinden und Einzelne, sie verstehen Mission dahingehend, die Wahrheit von der Heiligkeit Gottes und der Sünde des Menschen aufzugeben. Dazu noch die Lehre über die Wahrheit und Irrtumslosigkeit der Schrift, bis hin zur Übernahme aller möglichen Lügen und gottlosen Weltanschauungen wie der Evolutionstheorie und dergleichen, alles, was sie nicht für maßgeblich, was sie nicht für absolut heilsnotwendig halten, um Menschen ja nicht vor den Kopf zu stoßen. Den größten möglichen Teil der Überzeugungen der Welt aufzunehmen, um so die Menschen irgendwie zu erreichen. Aber das heißt nicht mehr Sendung in die Welt, sondern Gleichgesinnung mit der Welt. Und davor warnt uns die Schrift. Wir sind berufen, als Gemeinde, als Christen von der Wahrheit zu zeugen. Fällt das auf? Und zwar nicht nur im Gottesdienst. Und auch nicht nur in geistlichen Aktivitäten. Heiligung in dieser Welt bedeutet nicht nur geistliche Dinge zu tun, wie die Bibel zu lesen, zu beten, zum Gottesdienst zu gehen oder auf der Straße zu evangelisieren. Heiligung bedeutet zu lernen, alle Dinge geistlich zu sehen und zu tun. Die geringsten Arbeiten zu tun und zu erkennen, es hat hier einen geistlichen Wert. Ich kann es im Glauben tun. Ich verstehe meinen Auftrag in dieser Welt. Zu lernen, wie kann ich mit Problemen umgehen? Ich bin neulich sehr gestresst gewesen. Und ich war genervt, weil mir etwas viel mehr Zeit geraubt hat, als ich es eingeplant hatte. Und so viele Dinge dazwischen gekommen sind, dass ich dachte, nun fehlt es mir, nun mangelt es mir an der Zeit der Vorbereitung, die ich brauche. Und ich war sehr unruhig in meinem Herzen. Und ich dachte, wieso hat mir das schon wieder so viel Zeit geraubt? Wie soll ich das jetzt schaffen? Und ich setzte mich in mein Auto und ich dachte, ich glaube an die Wahrheit der Vorsehung Gottes. Dass er alles lenkt und leitet zum Guten. Hat das irgendeinen Effekt auf mein Verhalten, auf mein Handeln, auf mein Denken, auf mein Herz? Wenn das Wahrheit ist, dann ist doch der Stress gerade kein Hindernis für meinen Dienst, sondern eine Gelegenheit zur Heiligung, oder? Kann ich trotz Zeitnot liebevoll meine Kinder zur Welt bringen? Kann ich trotz Stress meiner Frau etwas Gutes sagen? Kann ich trotz Hektik Gott loben und auf seine Hilfe hoffen? Ich möchte lernen, die Wahrheit immer klarer zu sehen, damit das mein Leben prägt. Und das ist Heiligung. Ich wünsche mir, dass die Wahrheit sichtbar und spürbar wird. Ja, ich wünsche uns, dass nicht unsere Fehler und Mängel äußerlich sichtbar werden. Aber ich wünsche mir, dass unser Licht leuchtet. Dass Gott uns als Gemeinde so heiligt, dass das geheiligte Wesen nicht verborgen bleiben kann. Dass etwas leuchtet in unserer Mitte. Dass wir in Wort und Tat in dieser Welt sichtbar, spürbar, hörbar und erlebbar werden. Dass Gott durch uns hindurch scheint, etwas von seiner Heiligkeit. Das ist unser Auftrag. Überall da, wo wir arbeiten, wo wir wirken. Dass der Glaube nicht ein extra Bereich ist, sondern die Wahrheit des Wortes Gottes, unser Denken, unser Handeln, unser Reden, unser ganzes Herz verändert. Vater, heilige uns in der Wahrheit. Amen.